Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und wenn diese Folge, übrigens Nummer 99, veröffentlicht wird, dann bin ich gerade im Sauerland und wandere mit Mai Evers einen Tag auf ihrer großartigen sechswöchigen Wandertour für die Hilde-Ulrich-Stiftung. Mai ist fast am Ziel und sie ist tatsächlich 6 Wochen jeden Tag bei Wind und Wetter, bei Sturm und Regen gewandert. Eine Wahnsinnsleistung. Mai sammelt auf ihrer Tour Spenden für die Hilde-Ulrich-Stiftung für Parkinson-Forschung. Und es fehlt noch einiges zum Spendenziel. Daher meine große Bitte, unterstütze doch Mais Aktion mit deiner Spende. Das wäre unheimlich wertvoll. Den Link zur Spendenaktion findest du im Begleittext zu dieser Folge. Vielen Dank. Ja, und eine ebenso eindrucksvolle Frau habe ich heute auch in meinem Podcast zu Gast. Ich spreche mit Anita Borchers, die gerade vor wenigen Tagen ihre TAS-Operation, also eine tiefe Hirnstimulation, erfolgreich überstanden hat. Aber das ist nur eines unserer Themen, denn Anita erzählt sehr ehrlich, offen und berührend aus ihrer Gedanken- und Lebenswelt. Ein unglaublich vielseitiges und vielschichtiges Gespräch. Aber mehr will ich gar nicht verraten. Hör unbedingt mal rein. Hallo und herzlich willkommen, liebe Anita, bei mir im Podcast. Wir beide kennen uns ja schon eine ganze Weile, denn wir tanzen morgens oft zusammen bei unserer Online-Tanzgruppe Tanz den Batman. Und ich finde ja immer, du kannst so schön erzählen und ich bin immer ganz beeindruckt von deinen Geschichten und Denkanstößen, die du so in unserer Gruppe beisteuerst. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Herzlich willkommen.
Danke, Katrin. Ich freue mich total, dass ich auch mal bei dir Gast sein darf. Und ja, bin ganz gespannt, was heute passiert.
Ja, und als erstes, das weißt du schon, was kommt, meine Frage, worüber hast du heute schon gelacht?
Ja, bei so vielen Sachen, wenn sie passieren, lacht man erst nicht drüber, aber im Nachhinein schon. Ich wollte noch zur Physiotherapie und mein Robby putzte in der Zeit. Ich habe ihm nochmal frisches Wasser gegeben und dachte, na, mal sehen, was er diesmal frisst. Und als ich nach Hause kam, habe ich schon gesehen, ich hatte so einen ganzen Stapel Papiere unter das Bett geschoben und er hat die wirklich einzeln im Wohnzimmer verteilt. Also es sah aus wie Sau. Ich dachte, mein Mann, einmal mit Profis.
Also Robby ist so ein Staubsaugerroboter wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist so ein kleines rundes Ding, was saugt und auch wäscht und putzt. Also genau das Richtige. Nachdem ich gestern ordentlich gekrümelt hatte, hat er heute Morgen ordentlich was zu tun. Ja, aber mit, ich sag mal, so ein paar Blättern Papier dann in seinem Einzug war dann nicht ganz so gründlich, wie ich das eigentlich erwartet hatte.
Machen die manchmal noch mehr Dreck, als man wollte. Naja, genau, man wächst mit seinen Herausforderungen. Robby wahrscheinlich auch, der muss das noch lernen. Können die dazu lernen, diese Dinge? Haben die nicht mit KI, sind die nicht so lernfähig im Moment?
Ich habe Gott sei Dank einen ohne KI erwischt. Der macht genau das, was ich ihm sage. Ich glaube, das reicht.
Ja, stimmt. Nachher haben die noch eigene Vorstellungen und sagen einem noch, dass man mehr putzen sollte oder weniger oder was weiß ich. Genau, so, wir wollen aber nicht über Staubsaugerroboter reden, obwohl das auch ein spannendes Thema wäre, sondern ja, darüber, wie du mit deiner Parkinson-Erkrankung lebst, was für dich vielleicht Herausforderungen sind, was Chancen für dich sind. Und da haben wir in unserem Vorgespräch ja schon das ein oder andere besprochen. Ich starte immer ganz gerne so ein bisschen mit dem Anfang dieser Parkinson-Geschichte. Seit wann hast du die Diagnose, Anita, und wie war dein Weg dorthin?
Ja, seit wann kann ich gar nicht so genau sagen, weil das war irgendwie so ein Auf und Ab, bis ich sie dann endlich hatte. Aber ich glaube, so vor 9,5 Jahren begann das Ganze, dass ich im Krankenhaus war und dann auch untersucht wurde. Und die Hand zitterte schon eine ganze Zeit lang. Und im Krankenhaus hatten die mich dann wirklich auf den Kopf gedreht, von rechts auf links, von links auf rechts. Und hatten als erstes so einen eklatanten B12-Mangel festgestellt und den behoben. Und ja, damit war das für mich eigentlich erledigt. Die Oberärztin meint auch, nee, das ist kein Parkinson, also machen Sie sich mal keine Gedanken. Und am letzten Tag, also so eine Woche bist du ja dann in meinem Krankenhaus, am letzten Tag hatten sie mir dann so ein Glas gereicht mit Madopa-LT drin. Ich war quasi schon ausgecheckt und habe das getrunken und ja, war auch nichts passiert, also nee, kein Parkinson. Na, dachte ich, okay, dann ist ja prima, bin ich nach Hause gegangen und mich erstmal gefreut. Und dann hatte ich aber 1-2 Wochen später einen DAT-Scan und bin dann wieder hingefahren, dachte, ach, mir kann ja nichts passieren, ich habe ja keinen Parkinson. Und nach dem DAT-Scan sah das dann schon ein bisschen anders aus, dann sagten die, naja, könnte sein. sprechen Sie mal lieber mit einer Neurologin. Und dann hatte ich mir halt eine Neurologin gesucht, wieder ein paar Wochen gewartet, bis man dann endlich einen Termin bekommen hat. Und die war sich auch erst nicht so sicher, weil die einen Medikamente haben nicht angeschlagen. Dann hat sie es doch nochmal mit L-Dopa probiert. 2 Monate später sagte sie dann, na doch, es könnte Parkinson sein. Und dann hatte ich mir nochmal eine Zweitmeinung eingeholt. Und ja, dann stand dann wohl irgendwie fest, ich habe Parkinson. Und war ich erstmal total erschüttert. Ich habe mir dann ein bisschen Informationen geholt zwischendurch schon. Und das Erste, was man so findet, ist in Wikipedia dieser Mann, der so gebeugt langschlurft. Und ich dachte, ach du Scheiße, so will ich nicht werden. Das
So das klassische Bild, genau.
ja, genau. Der alte Mann und wieso denn ich, ne?
Ja, es ist immer wieder spannend, wie unterschiedlich diese Diagnosegeschichten sind, ne? Und also eigentlich war es ja schon fast offensichtlich mit dem Tremor, aber dann, ne, doch nicht. Und wie dass auch Fachleute das selbst nicht so einfach erkennen können. Das ist immer wieder erstaunlich. Und dass man selber natürlich so als Betroffener dann natürlich zwischen Baum und Borke hängt und immer wieder zwischen Hoffnung und Angst. Wie ist denn das auszuhalten in der Zeit dann?
Eigentlich gar nicht. Ich habe hier fast nur auf dem Sofa gesessen. Ich wurde dann eine Woche um die nächste Woche krankgeschrieben. Ja, war da auch ziemlich mit alleine. Also ich konnte da nicht drüber reden. In meiner Familie wurde da nicht drüber gesprochen. Es war eher so, ja, wenn ich nicht drüber reden kann, dann muss ich halt selber mit klarkommen. Meine Eltern waren früher immer nur so drauf, was sollen bloß die Nachbarn denken. Also für mich hieß das, ich muss damit alleine klarkommen. Ich muss es möglichst verstecken und so tun, als wäre halt nichts. Also habe ich getan, als wäre nichts. Und das war die erste Zeit echt hart, auf der einen Seite hier zu sitzen, damit fertig zu werden und auf der anderen Seite nach draußen so, ja, weiterhin so zu sein, wie ich war, ne?
Ja, das ist ja wahnsinnig schwer. Das ist ja wie so ein Doppelleben, was man führt, wenn man das verschweigen muss, ne? Ich habe so einige Podcast-Gäste auch gehabt, die das auch so erzählten und meinten, das ist wie so ein inneres Gefängnis, ne, in das man sich selber begibt, wo man so schwer wieder rauskommt. Aber du bist da ja rausgekommen und das finde ich noch das Bemerkenswerte, denn den Weg nach draußen zu finden, das ist ja nochmal eine viel größere Herausforderung. Wie ging dann dein Leben nach der Diagnose so weiter?
Ja, wie ging das weiter? Also ich habe erstmal gedacht, das ist nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Mit den Tabletten ging es dann einigermaßen, so dass ich dann eben auch erstmal so wie bisher weiterleben konnte. Ja, so also irgendwann habe ich mich einer Freundin anvertraut, ich glaube so ein halbes, dreiviertel Jahr später. Die wohnte ein bisschen weiter weg und ich habe die lange nicht gesehen und dann hatte ich ihr das erzählt.
Und darf ich mal kurz fragen, so lange hast du es niemandem erzählt, ein halbes, dreiviertel Jahr mit niemandem gesprochen?
Nur mit ja, meiner Familie habe ich es versucht zu erzählen und ja, dann ist das halt so. Und
Krass.
ja, dann hatte ich mit dieser Freundin gesprochen und sie sagte, Anita, und die hat sich um mich gekümmert, die ganze Woche, die ich da war. Sie hat mich ernst genommen, sie hat mich gefragt. Und das war total schön, war wie eine Offenbarung. Und na, das große Erwachen kam dann, als ich wieder zu Hause war. Und man rief meinen Vater an und über viele Kanäle ist diese Freundin auch mit Bekannten von meinem Vater verbunden und sagte, da hast du mich in eine schöne Situation gebracht. Wie kannst du das denn hinter meinem Rücken jemandem erzählen? Was soll ich denn dazu sagen, wenn ich jetzt gefragt werde?
Mein Gott, ja.
Und dann dachte ich so, okay, also weiterhin wieder alles für mich behalten. Ja, also nach und nach habe ich es dann versucht, weiteren Leuten zu erzählen. Ich glaube, so eine Offenbarung war das, als ich das erste Mal das in der Öffentlichkeit gemacht habe. Da stand ich an der Kasse und es war eine lange Schlange vor mir. Also ich merkte das schon, fünfter, vierter, dritter, zweiter. Gleich bin ich dran, Hand fing an zu zittern, Portemonnaie fing an zu wackeln. Und dann saß ich da und dachte, Entschuldigung, würden Sie mir helfen? Ich habe Parkinson. Können Sie mir mit meinem Portemonnaie behilflich sein? Ja, aber natürlich, gar kein Problem. Ja, und das war so ein, okay, es geht doch. Ich bin rausgegangen aus dem Laden und war echt am Heulen wie ein Schlosshund. Das war das erste Mal, dass ich wirklich dazu gestanden habe und gesagt habe, es ist so, ich brauche Hilfe und ich habe Hilfe bekommen.
Wie mutig, ne? Was so einfach klingt, aber wenn man diese inneren Glaubenssätze hat, wie man darf damit nicht rausgehen, dann ist das unendlich schwer, ja. Mensch, mutig, du hast es geschafft. Und auch die Reaktion zu sehen, das war völlig in Ordnung für die Person gegenüber. Oft ist es ja so, immer wenn wir es nicht sagen, entstehen so Sachen wie, was hat sie denn? Was ist denn? Ist ja komisch, ne? Aber sobald man was sagt, dann ist für die anderen, ach, na klar, irgendwie gar kein Ding.
Ja, inzwischen ist das so, dass ich das schon quasi vor guten Tag sage, dass ich Parkinson habe. Haben jetzt mal übertrieben gesagt, aber dann ist es für mich leichter, dann komme ich gar nicht erst in die Situation, dass ja komische Momente entstehen. Ne? Dann wissen die anderen Bescheid. Die Diagnose mit der zu leben, das war gar nicht so einfach, weil die wurde immer mal wieder in Frage gestellt. Ich habe probiert, als ich 2 Jahre später irgendwann im Krankenhaus war, ich glaube wegen eines Fahrradunfalls, guckte sich der Arzt das dann auch an und sagt, ach, Sie haben auch Parkinson. Sind Sie sicher? Dann sitzt du im Krankenhaus und denkst, was soll ich denn da jetzt zu sagen, ne? Und jetzt wieder 2 Jahre später kam noch mal so eine Hoffnung auf. Da war ich zur Reha und der Chefarzt der Neurologischen sagte zu mir: Ja, Frau Borchers, also entweder sind Sie richtig gut eingestellt oder Sie haben gar keinen Parkinson. Und dann denkst du, okay, der muss das ja wissen. Ich habe bestimmt keinen Parkinson. Die haben sich alle geirrt. Und das hat 2 Tage gedauert, dass ich mich gefreut habe. Ich meine, du greifst dann ja irgendwie nach jedem Strohhalm, wenn dir jemand sagt, das
Natürlich,
könnte doch
ja.
was anderes sein. Und dann durfte ich irgendwann vor so einer 20-köpfigen Ärzteschar in der Reha-Klinik hin und her laufen und von 100 in 7er Schritten rückwärts zählen. Und was passiert? Der Tremor kommt natürlich raus. Und seitdem sage ich, okay, ich habe Parkinson, es ist so und ja, Punkt. Und seitdem geht es wesentlich einfacher.
Ja, das ist ja eigentlich das, was wir immer hoffen, ne? Vielleicht erklärt sich das ja doch nochmal anders, ne? Aber irgendwann ist, glaube ich, der Punkt, wo wir selber auch das annehmen müssen, ne? Das ist nicht immer einfach. Weil, weißt du, du hattest davon auch zumindest das angedeutet, auch dieses Thema, dass wir nach außen hin ja immer so oft so stark wirken, ne? Und so das Eindruck machen, ach, wir kommen damit zurecht. Ja, Anita, dich nehme ich auch immer so als ja, starke Frau war, als eine, die im Leben steht, die eigentlich vor nichts Angst hat, die alles ausspricht, was ihr wichtig ist. Aber das Innere sieht ja manchmal anders aus, oder? Wie geht's dir damit?
Ja, das Thema starke Frau ist für mich eher negativ belastet, würde ich mal sagen.
Naja.
Vielleicht liegt das daran, in meiner Kindheit, wenn ich mal Probleme hatte, wenn ich Unterstützung brauchte, dann ja, sagte meine Mutter zu mir, ach, du schaffst das schon. Und ja, das kann man als Motivation sehen, aber wenn du wirklich ein Problem hast, dann möchtest du eigentlich lieber mal in den Arm genommen werden oder unterstützt werden. Und das hat sich so durchgezogen, dass eigentlich immer, wenn ich versucht habe, mal in den Arm genommen zu werden, unterstützt zu werden, ach Anita, die ist so stark, die braucht keine Hilfe. Das ist einfach so, dass ich wahrscheinlich jetzt deswegen auch nach außen so wirke und ja, vielleicht deswegen auch meine Ehe so ein bisschen schief gegangen ist. So als starke Frau wahrgenommen zu werden, ist ja schön, nur wenn dann diese starke Frau plötzlich krank wird und selber mal ja, schwach ist und vielleicht einfach mal in den Arm genommen werden möchte oder mal Hilfe braucht, ja, dann merkst du plötzlich, dass deine Hand ins Leere greift, da ist dann einfach niemand, der zugreift. Ja, ich habe es mir nicht ausgesucht und mein Mann hat es nicht geschafft, diesen Rollenwechsel auch zu vollziehen. Und am Anfang unserer Beziehung war es einfach kein Problem. Ich war ja stark, ich konnte gut für mich selber sorgen, ich konnte vieles wegatmen. Und als ich dann die Diagnose Parkinson bekommen habe, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, ja, okay, dann mache ich halt weiter wie bisher. Dann wird es halt erstmal ignoriert und im Laufe der Zeit war es einfach nicht mehr möglich. Nach einigen Jahren denkst du, jetzt geht es einfach nicht mehr, ich muss reden, ich muss mit meinem Mann darüber sprechen, wie es weitergeht. Und irgendwie war das schon immer ein komisches Gefühl. Ich weiß gar nicht, wann es richtig offensichtlich wurde, vor 3 Jahren, als ich in der Reha war und zu meinem Mann sagte, du, ich habe heute Visite, möchtest nicht mal mitkommen? Ach nee, du, das ist nichts für mich. Und dann festzustellen, ja, du hast eigentlich eine Beziehung, aber du bist doch ganz allein in dieser Beziehung und ja, in der Zeit habe ich dann immer mehr gemerkt, ja, irgendwas ist da schief. Und dann habe ich auch ja, andere gehört, ich habe deinen Podcast gehört. Ach Mensch, die Angehörigen helfen. Ja, vielleicht habe ich meinem Mann das noch nicht genau gesagt, was ich brauche. Aber je mehr ich versucht habe, darüber zu sprechen, desto mehr lief das Ganze einfach in die falsche Richtung. Jetzt im Nachhinein betrachtet habe ich festgestellt, mein Mann kann es einfach nicht. Er sagt selber von sich, ja, Empathie kann er nicht und hat auch nie gelernt, über seine Gefühle zu sprechen. Und irgendwann musst du einfach reden, wenn du Parkinson hast und es in eine Richtung läuft. Ja, wie sieht unsere Lebensplanung aus? Das sagt er zu mir. Ja, wie deine Lebensplanung jetzt aussieht, weiß ich nicht. Und es wurde immer deutlicher, dass ich halt einfach allein gelassen wurde mit dem Thema. Ja, es war ganz seltsam. Irgendwann habe ich dann versucht, darüber zu sprechen. Menschen, die ihn nicht kannten, wundern sich, dass ich noch mit ihm zusammen war. Nach dem, was ich gesagt habe, Menschen, die ihn kannten, wunderten sich, worüber ich rede. Du hast doch so einen netten Mann. Das kann doch nicht sein. Du musst ihn doch auch verstehen. Er fühlt sich doch auch nicht gut damit. Da war halt mir das Thema. Anita, die starke Frau, muss einfach sehen, dass sie ihren Mann mitnimmt. Ne? Irgendwann kriegst du dann mit, dass ja, dein Mann fühlt sich auch nicht wohl in der Situation. Und letztlich bist du diejenige, die Fronten gewechselt hat, du bist krank geworden, das war alles nicht vorgesehen. Ja, mein Mann war einfach nicht in der Lage, damit klarzukommen. Der hat mich dann verwundert angeguckt und gesagt, Mensch, jetzt können wir gar nicht mehr zusammen fotografieren gehen, das ist ja doof. Aber Lösung haben wir halt nicht gesucht. Das war so, die Schuldfrage war geklärt und ich habe mich dann einfach allein damit gesehen.
Anita, ich danke dir total für deine Offenheit, weil es ist total schwer, darüber zu sprechen, glaube ich. Und mit der Geschichte, die du uns von Anfang an erzählt hast, wie schwer es dir fiel, über Dinge zu sprechen, finde ich es noch bemerkenswerter, dass du in dem Podcast sagen kannst. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, genau diese Dinge mal auszusprechen. Denn ich weiß, dass es vielen Menschen so geht, ne, die auch alleine leben, die auch Schwierigkeiten haben in der Partnerschaft. Das ist nicht alles rosig und nicht alle unterstützen und helfen. Und es liegt nicht auch immer nur an einer Person, ne?
Das Miese daran ist einfach, du bist manipulierbar. Du brauchst Hilfe und du würdest dich eigentlich freuen, wenn jemand bei dir ist und ja mit dir zusammenlebt und bekommst immer mal wieder so den Hinweis, na ja, wenn du das so und so machen würdest, könnte ich mir vielleicht noch mal vorstellen, zurückzukommen. Du bist einfach manipulierbar und das zu erkennen und dann wirklich die Stärke zu haben, zu sagen, nee, dann ist es jetzt so, dann trennen wir uns, ist eigentlich einfach total schwierig, weil du jedes Mal wieder denkst, okay, vielleicht kommt er jetzt doch zurück, vielleicht wird doch alles gut, ne? Ja, Punkt.
Ja, schwierige Situation. Aber auch, ich weiß, jetzt könnte ich wieder das Wort stark sagen, aber ich finde es wirklich stark, sich auch aus solchen Zwängen auch zu befreien. Das hat ja schon was mit Befreiung zu tun, Anita, dass du dann auch gesagt hast oder das mitentschieden hast, so lasse ich das nicht mehr mit mir machen, ne? Dann irgendwo auch für dich festzustellen, hier ist jetzt meine Grenze und ich will mich ja nicht selber verlieren. Ne? Und also als so eine Frau erlebe ich dich, die vielleicht auch durch diese Erfahrung so eine Verletzlichkeit auch nach außen zeigen kann, wie es vielen von uns gar nicht so gelingt. Ne? Ich finde es so wichtig, dass wir schwierigen Momente überhaupt nicht verstecken müssen, sondern mir geht es ja in meinem Podcast immer darum zu gucken, wie kommen wir aus Situationen wieder raus, wo wir noch einen Abend vorher denken, ich kann nicht mehr, ich kann morgen nicht mehr aufstehen. Und trotzdem sind wir alle noch hier. Und du bist auch noch hier, Anita. Und ziemlich gut, finde ich, bist du hier. Und das, finde ich, ist eigentlich die Quintessenz für mich. Wie schaffen wir es, aus schwierigen Situationen gestärkt hervorzugehen?
Gute Frage. Ich würde mal sagen, schwierige Situationen auch zuzulassen. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Es auch mal zu akzeptieren, wenn jemand sagt, mir geht es einfach nicht gut. Und demjenigen auch mal zuzuhören und das wirklich zuzulassen, dass es jemandem nicht gut geht. Ich glaube, das ist unglaublich schwierig auch in unserer Gesellschaft. Sobald jemand sagt, oh, mir geht es heute nicht gut, ach, du bist doch eine starke Frau, das kriegst du schon hin. Aber nein, ich finde, Schwäche ist einfach, gehört dazu. Und das auch mal sagen zu können, mir geht es heute nicht gut und damit auch ja, akzeptiert zu sein. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, ehrlich zu sich selber zu sein, zu sagen, nee, ist heute blöd, ist einfach eine doofe Krankheit und heute ist einfach ein doofer Tag. Punkt. Und dann kann ich auch überlegen, und morgen ist ein neuer Tag.
Und das darf sein, ne? Eine Psychologin sagt immer zu mir, Frau Wersing, es darf Ihnen auch wieder schlechter gehen. Ach, genau, ich habe die Erlaubnis, es darf mir auch einfach schlecht gehen. So, das hat sie gesagt. Das hole ich manchmal wieder für mich raus. Und wie du schon sagtest, es ist manchmal für Menschen so schwer, das einfach nur auszuhalten im Sinne von mitzutragen. Wir brauchen gar nicht immer jemanden, der sagt, ach, wird schon wieder oder tausend Lösungsmöglichkeiten aufzählt. Ganz oft brauchen wir einfach Menschen, die zuhören, die da sind und die das in dem Moment mittragen.
Einfach mal ein Drückerchen, sage ich dann immer.
Genau.
Da brauche ich auch keine großen Ratschläge oder so, sondern ich komme da auch von alleine wieder raus. Irgendwann ist die Zeit reif und dann sage ich, okay, jetzt habe ich genug geweint, jetzt gucke ich nach vorne und da vorne ist auch irgendwie wieder eine Lösung und dann stürze ich mich ins Getümmel.
Genau. Ja, und apropos Getümmel, da fällt mir ein, der Ausgangspunkt für unser Podcastgespräch war vor vielen Monaten, wo du gesagt hast, ich würde so gerne mal was erzählen zum Thema Musik, dass du einen großen Traum hattest, den hast du dir erfüllt, aber den hast du vielleicht auch immer noch. Du hast vor 10 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen und du wolltest dir was ganz Besonderes möglich machen. Erzähl uns mal davon. Ich will es gar nicht vorwegnehmen. Erzähl du mal.
Ja, das stimmt. Ich habe vor 10 Jahren angefangen, ja kurz vor der Diagnose eigentlich, so dass Schlagzeug und Parkinson für mich ziemlich eng verbandelt waren. Ja, ich habe mir einen Traum erfüllt. Ich wollte eigentlich schon immer mal Schlagzeug spielen. Und irgendwann ist meine Mutter gestorben, kurz bevor ich Parkinson bekommen hatte und dachte ich, worauf wartest du eigentlich noch? Ja, und dann habe ich angefangen und immer wieder für mich gespielt und auch nicht in einer Band gespielt, sondern einfach meine Musik gehört, dazu Schlagzeug gespielt. Und irgendwann dachte ich, eigentlich würde ich gerne mal Live-Musik machen. Ich würde gerne mal auftreten. Und ja, dann habe ich Freunde von uns gefragt, mit denen wir öfter schon Musik gemacht haben, zusammen gesungen haben. Aber vor 2 Jahren, da war die Idee geboren. Vor einem Jahr war dann das Konzert. Und dann haben wir das Lieblingshotel genommen, in dem ich sonst ganz oft bin, um ein Yoga-Wochenende zu verbringen. Haben überlegt, wen wir einladen und gesagt, nur Leute, die uns gut tun, also unsere Freunde.
Ja, schöne Idee.
Haben dort dann von Freitag bis Sonntag mit denen gefeiert, Freitagabend Live-Musik gemacht. Das war einfach super toll, war besonders. Ich hatte vorher auch wirklich Bedenken, dachte, ah, wenn das jetzt schief geht. Und dann meinte auch eine Freundin zu mir, wovor hast du eigentlich Angst? Ja, das sind doch alles deine Freunde, die da sind. Ich dachte, ja, stimmt. Und ab da habe ich dann nur noch mit einem Lächeln kreisrund gesessen und dachte, geil, ich freue mich schon so drauf. Ja, die Freunde kannten sich gar nicht so alle untereinander, dass wir jedem Freund ein Lied gewidmet haben und da auch ein bisschen was zu erzählt haben, sodass wir über die Freunde auf die Art und Weise ein bisschen was erzählt haben und die sich besser kennenlernen konnten. Ja, und dann haben wir Musik gemacht.
Wie
Das war einfach.
schön. Genau, ich finde auch, das merkt man, wo Musik ja immer, finde ich, eine der schönsten Möglichkeiten ist, auch sich auszudrücken im Leben.
Ja, das stimmt. Also zum einen selber Musik zu machen, zum anderen Musik zu hören. Ich finde, das ist so, das ist einfach irre. Aber ja, bei mir ist es ja auch die rechte Hand, die betroffen ist und die meisten Schlagzeuger spielen ja über Kreuz. Und da musste ich sehr schnell auch offen schon spielen, also schon überlegen, was ich anders mache, weil die linke Hand einfach schneller ist und dann diesen Part übernehmen kann. Ja, das wird auch wieder besser, denke ich.
Ja, genau. Du bist ja auch sportlich viel aktiv, ne? So habe ich dich zumindest in Erinnerung. Was machst du genau und wie hilft dir das im Leben mit Parkinson?
Was mache ich genau? Ja, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich ab und zu ein Yoga-Wochenende verbringe. Das mache ich total gerne. Das hilft mir insofern, dass ich runterkomme, dass ich mich erde. Und was ich durch Yoga gelernt habe, ist tatsächlich meinen Körper besser wahrnehmen. Ja, Yoga ist für mich einfach fokussieren, für mich sein. Ich bin nicht so ein Mannschaftssportmensch, sondern ich ziehe mich lieber zurück und probiere dann in aller Stille einfach für mich etwas Gutes zu tun. Ganz am Anfang, als ich auf der Yogamatte war, dachte ich mir, okay, gucken, was die anderen machen. Und ja, das lernst du ja auch so aus anderen Sportarten. Ich habe vorher Aerobic gemacht.
Ich habe mich mal ganz hinten hingestellt, dass mich bloß keiner sieht.
Ja, und auf der Yogamatte habe ich am Anfang auch immer rechts und links gespickt und irgendwann habe ich verstanden, das ist egal, was die anderen machen. Das ist auch egal, ob du jetzt noch einen schaffst oder nicht noch einen schaffst. Du musst für dich entscheiden, was dir gut tut und was dir nicht gut tut.
Ja, aber du bist doch viel mit dem Fahrrad unterwegs, oder?
Ja, ich bin auch viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ich werde immer gefragt, ob ich Sport mache. Und sage ich mal, nö. Fahrradfahren, ja, ist für mich, um von A nach B zu kommen. Das ist für mich keine Sportart. Aber ich habe eigentlich schon Ewigkeiten immer kein Auto gehabt, weil ich gesagt habe, was soll ich mit dem Auto? Also entweder ich fahre mit dem Fahrrad oder ich fahre mit Öffis. Und das ist auch so geblieben. Ich versuche also wirklich viel mit dem Rad zu fahren. Ich habe auch gerade morgens oft Physiotherapie, den ersten Termin um 7:30. Das ist einfach ein Traum, wenn es noch kühl ist, die Sonne langsam aufgeht. Du bist meistens ziemlich alleine unterwegs und ich weiß nicht, so die ersten Morgenstunden und dann auch ein Fahrrad zu genießen, das ist für mich schon das Größte.
Ja, das ist schön. Kann ich gut nachvollziehen. Ich komme aus Münster, da fährt man ja sowieso auch immer Fahrrad. Und mir geht es genauso, dass ich immer denke, das ist ja gar kein Sport. Aber ich fahre viel Fahrrad, ne? Und das ist durchaus natürlich eine ganze Menge Sport, den wir da machen. Anita, was ich dich nochmal fragen wollte zum Leben mit Parkinson. Bei dir ist die Erkrankung im Moment ja oft sichtbar durch den Tremor, den du hast. Und auch durch immer mal wieder so Freezing-Attacken, ne? Also, dass du so feststeckst in Bewegung und. Das ist ja auch was, was die Krankheit eben nach außen hin sehr sichtbar macht. Wie kommst du damit zurecht und welche Reaktionen und Vorurteile begegnen dir vielleicht auch?
Ja, wie komme ich damit zurecht? Auch da wieder, wie am Anfang der Erkrankung, habe ich versucht, mich zu verstecken. Ich weiß noch, vom Jahr oder so hatte ich das dann mal, da war ich so am Zittern und bin dann trotzdem in die Straßenbahn gestiegen und ich habe mich so geschämt. Ich habe da gesessen, habe gezittert und die Leute haben geguckt und als ich dann am Bahnhof angekommen und ausgestiegen bin, dachte ich, ey geil, hast noch nie so viel Platz in der Straßenbahn gehabt.
Ja, so kann man es auch sehen.
Neulich hatte ich auch wieder eine ganz skurrile Situation. Da bin ich zum Bahnhof gefahren, um Mai nochmal zu sehen, bevor sie auf ihre Wanderung aufbricht. Und sie fährt ja von Hamburg über Hannover. Und da dachte ich, 4 Minuten Aufenthalt in Hannover, reiche ich ihr noch was Schönes rein. Ich hatte so ein Mückenspray zusammengemischt, was sogar bei Parkinson-Patienten gut hilft. Ja, und dann habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen, zum Bahnhof gefahren, dachte, okay, hast noch ein bisschen Zeit, bin ich noch einkaufen gegangen, wieder auf die Uhr geguckt. Hast immer noch Zeit, holst Mai noch einen Kaffee. Bin gerade bestellt und bezahlt, kommt die Nachricht von ihr. Wir sind jetzt am Bahnhof. Und ich so, Scheiße, 4 Minuten, wie sollst du das denn schaffen? Na gut, ich auf meinen Kaffee gewartet, überlegt, ob ich schon mal kurz hochlaufe, den Kaffee hinterher hole. Oh nee, auch blöd. Ich greife diese beiden Kaffeepötte und ab da war der Tremor so heftig. Ich bin dann gerade noch aus diesem Kaffee rausgekommen und ich habe diesen Kaffee da geschüttelt. Ich dachte, oh Gott, wie peinlich. Na, und dann habe ich irgendwie versucht, diese beiden Kaffeepötte übereinander zu stülpen, damit ich ja noch auf dieses Gleis komme. Und der Treppe hochgelaufen, Gleis 3, und dann war ich endlich oben und ich sehe auch noch Wagen 4. Da sitzt Mai drin. Und in dem Moment war ich so am Friesen und am Schütteln mit diesem Kaffee. Die Tür geht zu. Ach, Scheiße, so was Blödes. Muss ich mich also auch langsam mal daran gewöhnen, dass ich ein bisschen mehr Zeit einplane, damit ich mich da nicht so unter Druck
Ja.
setze. Naja, dann hatte Mai noch geschrieben, ach prima, dann hast du doch jetzt 2 Kaffees, und dachte, ja, stimmt auch wieder. Ja, dann war ich immer noch am Schütteln, setzte mich auf die nächste Bank. Ich war echt fix und fertig. Sitze dann da und ja, über und über mit Kaffee bekleckert. Samstagmorgen auf dem Bahnhof. Ich habe inzwischen ja auch so meine Haare auf der einen Seite schon etwas gekürzt und sah, glaube ich, nicht so ganz appetitlich aus und trinke den einen Kaffee und plötzlich macht es Platsch und habe ich so eine Münze in dem anderen Kaffee. Dachte ich, na super. Also es, er hat ein Recht auf Verwahrlosung, aber warum denn ich? Also,
Oh, genau. Ja, als du die Geschichte bei uns beim Tanz in Batman erzählt hast, fand ich schön, dass du die gerade nochmal mit uns teilst. Da habe ich auch so gedacht, man kann diese Geschichte erzählen und völlig darüber zerbrechen. Und du hast die so leicht erzählt, so wie jetzt auch, ne? Ja gut, dann ist das eben passiert und dann sitze ich da und denke, okay, dann bin ich jetzt ein bisschen vollgekleckert und platsch, hat mir einer schon eine Spende da reingeworfen, ohne zu wissen, wofür das ist. Also das ist ja immer die Sache, wie sehen wir Situationen, ne? Und wir können die so oder so betrachten.
na gut, in dem Moment war mir natürlich nach einem anderen zumute, ne?
Ja, es kommt im Nachhinein erst, ne?
Ja, genau, ich brauchte dann noch 1 Stunde, bis ich dann da wieder loskam vom Bahnhof, aber ja, was soll's? Ich meine, ich kann so oder so entscheiden und dachte, das ist doch lustig, passiert nicht jedem.
Genau. Kriegt auch nicht jeder was reingeschmissen in den Kaffeebecher, auch wenn man da sitzt.
Das stimmt auch wieder. Ist das jetzt
Genau.
positiv oder
Ich
negativ?
weiß es nicht.
Ja, genau.
Genau. Anita, du hast es vorhin schon anklingen lassen. Im Vorgespräch fand ich das auch so interessant, dass du auch gesagt hast, also ich lebe alleine und das hat auch viele Hürden natürlich, alleine zu leben mit einer Erkrankung wie Parkinson, wo man doch immer wieder auf Hilfe und Unterstützung auch angewiesen ist. Wer oder was hilft dir in deinem alltäglichen Leben mit Parkinson?
Eine gute Frage, ja. Ja, das stimmt. Also mit der Zeit merkst du natürlich immer mehr, dass du Hilfe benötigst und du kannst natürlich an verschiedenen Stellen Hilfe anfordern. Ich habe auch professionelle Hilfe, Pflegedienste, die sich um mich kümmern, auch unterschiedliche Leute. Aber irgendwann merkst du, das sind alles Vertragspartner und auf der einen Seite bist du diejenige, der geholfen wird, auf der anderen Seite musst du natürlich auch für dich selber sprechen. Wenn Sachen passieren, wenn Sachen nicht so laufen, wie sie laufen sollen, was es auch wieder ein bisschen schwierig macht und tatsächlich eine Herausforderung ist. Ja, auf der anderen Seite ist ganz spannend. Die einen Türen schließen sich, die anderen Türen, die öffnen sich plötzlich, so dass Leute, mit denen ich vorher nicht viel zu tun hatte, mir plötzlich ihre Hilfe anbieten. Das ist irre. Ich weiß noch, vor 3 Wochen klingelt es plötzlich an der Tür. Ich denke, was ist das denn? Stehen 2 Nachbarjungs vor der Tür und sagen, Anita, wir haben noch Ferien und wir langweilen uns. Können wir dir im Garten helfen? Und ich habe die Tür zugemacht, ich habe geheult danach. Weißt du, wenn du immer wieder um Hilfe bitten musst, immer wieder nachhaken musst, ich brauche Hilfe, ja, und plötzlich stehen Leute vor der Tür, die mir einfach ihre Hilfe anbieten.
Ach, wie lieb.
Das ist einfach irre. Ja, auf die Art und Weise lerne ich auch ganz andere Leute kennen. Das ist total spannend. Vielleicht auch die starke Frau mal ein Stück zurückfahren und einfach auch mal akzeptieren. Das sind ganz witzige Sachen.
Und es ist ja so, in dem Moment, wo wir nach außen auch zeigen, dass wir Hilfe brauchen, reagieren andere Menschen darauf und das macht ja ein gutes Gefühl, helfen zu können. Ne? Und uns selber hilft es, Hilfe anzunehmen und anderen haben ein gutes Gefühl, weil sie uns helfen können. Also es ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Und ich glaube, wenn man das nach außen auch transportiert, ausstrahlt, dann trifft man auch auf Menschen, die helfen wollen. Ne? Das ist dann dieser Game Changer, dass man irgendwann vielleicht nach außen lange, ich schaff das, sprich mich nicht an. Und du hast es, glaube ich, schon geschafft, das auch anders nach außen zu transportieren, dass du auch gerne Hilfe annimmst.
Ja, das stimmt. Wobei es mir auch immer wieder mal schwerfällt. Und ich überlegen muss, möchte ich das jetzt so oder möchte ich das nicht so? Dann auch wirklich zu sagen, nee, ich brauche die Hilfe jetzt aber anders. Das ist für manche auch schwierig, die dann sagen, ich will doch nur helfen. Und wenn du sagst, ja, das tust du auch, das ist toll, nur das an der Stelle hilft mir nicht, aber vielleicht in die Richtung wäre toll. Da sind wir wieder bei dem Thema, was du vorhin sagtest, viele Menschen wissen gar nicht, was Parkinson bedeutet. Und wenn dann plötzlich, was weiß ich, dein Bett gemacht ist, aber da noch drei weitere dicke Kissen draufstehen, dann kommst du vielleicht abends nicht ins Bett, weil du dich nicht bewegen kannst und weil du die Kissen erst beiseite räumen musst. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Wo du sagst, okay, ja, aber wenn man die Menschen helfen lässt, ist das schon toll.
Ja, es geht immer um Selbstbestimmung natürlich noch in dem Rahmen, was uns möglich ist, dass man möglichst selbstbestimmt bleiben kann, auch wenn man Hilfe braucht. Ne? Das ist, glaube ich, das Schwierige auch für Außenstehende zu verstehen, was dann genau gebraucht ist. Ne?
Ja, das stimmt. Ich hatte am Wochenende noch eine spannende Begegnung, auch mit Freunden, die ich mal beim Yoga kennengelernt habe, die jetzt auch ganz interessiert waren, wie es mir geht und wie es weitergeht. Und dachte, ja, Mensch, mein Schlagzeug, die Hi-Hat kriege ich immer nicht eingestellt, irgendwas klappert da immer. Und dann meinten, ja, wenn ihr Hilfe braucht, Mensch, sag mal, euer Sohn, der spielt auch in einer Band, kennt er sich mit E-Drum-Sets aus? Und ja, am nächsten Tag stand er hier vor der Tür, hat mein E-Drum-Set repariert. 5 Minuten braucht die Hi-Hat lief wieder und ich habe schon wochenlang jedes Mal wieder bei irgendeinem Teil übrig und es hat geklappert und dachte, geil, echt geil, ich habe mich so gefreut und es sind so Kleinigkeiten, ne? Ja, wie du schon sagst, einfach mal zulassen, dass man auch Hilfe bekommt und Hilfe annehmen kann.
Hast du Tipps oder Anregungen für Menschen, die auch alleine leben, was du weitergeben würdest, könntest?
Eine gute Frage. Eigentlich nicht. Weil jeder ist anders, jeder braucht andere Sachen. Und vielleicht ist das der Tipp, nicht so viel Tipps einzuholen, sondern einfach zu überlegen, was man selber braucht und wirklich bei
Stimmt.
sich zu sein und das durchzusetzen und das dann auch wirklich einzufordern und zu sagen, ich brauche das jetzt und zwar genauso. Ich glaube, das ist wichtig, zu überlegen, wo ich Kompromisse eingehen kann und wo es nicht der Fall ist, weil es mir nicht hilft.
Und was wünschst du dir ganz persönlich von anderen Menschen, von der Gesellschaft?
Einen Punkt hatte ich vorhin ja schon mal angesprochen, wirklich auch zuzulassen, wenn es mir schlecht geht. Dass dann nicht Pflaster draufkleben und du bist so stark und mach mal weiter, sondern zuzulassen, ja, mir geht es gerade nicht gut. Und ansonsten in der Gesellschaft eher zuhören, mutig sein, gerne auch fragen und mich so lassen, wie ich bin. Ratschläge mag ich nicht.
Ja, das kann ich gut verstehen. Du hast in wenigen Tagen deine TRS-Operation. Du bekommst eine Tiefhirnstimulation. Das ist ja schon eine große Operation, die man jetzt nicht mal so nebenbei macht, auch wenn sie längst irgendwie so zu einer Standard-OP geworden ist. Ja, ich habe auch schon mit vielen Podcast-Gästen über, was weiß ich, alles zu TRS gesprochen, aber dich möchte ich vor allem fragen, Anita, was wünschst und was erhoffst du dir von der TRS?
Was wünsche ich mir von der TRS? Ich merke das, wenn ich hier im Haus bin und denke, hey Chaka, das geht bestimmt bald wieder. Also es sind so viele Kleinigkeiten, dass es einfach mein Leben wieder einfacher macht. Ich glaube, dass ich dann auch wieder mehr Mut bekomme, nochmal wieder häufiger über meinen Schatten zu springen und wieder Sachen zu machen, von denen ich bisher dachte, es geht nicht mehr und deswegen mich immer mehr zurückgezogen habe. Das erhoffe ich mir davon, ja.
Und ich hatte dich ja auch im Vorfeld gefragt, wollen wir dieses Gespräch vor der Operation machen oder nach der Operation? Und ich hatte fast erwartet, dass du sagst danach, wie das, glaube ich, viele machen würden. Und du hast gesagt, nein, ich möchte es bewusst vorher machen.
Ja, jetzt weiß ich, was ich die letzten 9,5 Jahre erlebt habe, wovon ich reden kann. Ich weiß nicht, was danach passiert. Ja, ich wollte es einfach jetzt machen. Eine Sache zur Hirnstimulation möchte ich ja doch noch sagen.
Ja, sehr gerne.
Ich sehe das als Chance, einfach mal eine neue Frisur auszuprobieren, wenn sowieso alles abrasiert wird. Hoffentlich, wann hast du schon mal die Chance zu sagen, egal ob das rauswächst, egal ob es blöd aussieht. Und ich dachte, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es mir gefällt und es gefällt mir jetzt. Ich habe seit langem mal wieder Farbe im Haar, blondiert, sind lila an der einen oder anderen Stelle zwischendrin. Ich habe einen ziemlich krassen Sidecut, also ordentlich die rechte Seite gekürzt. Und ich kann das brav tragen. Ich kann es aber auch richtig schön hochfrisieren wie ein Punk und es macht einfach Spaß.
Voll gut, genau. Man muss im Leben auch sich mal was trauen. Wir kommen jetzt tatsächlich doch zum Ende und ich habe noch zwei Fragen hier stehen, die ich gerne noch stellen möchte. Wir haben das ja vorhin schon, oder ich habe das schon so ein bisschen angerissen, aber ich möchte dich das vor allem auch fragen nochmal. Wer oder was gibt dir die Kraft, morgens wieder aufzustehen, nachdem du vielleicht einen schlechten Tag hattest?
Ja, zum einen bin ich ein total neugieriger Mensch. Ich kann nicht einfach liegen bleiben, muss ja gucken, was der Tag bringt.
Ja.
Ja, und zum anderen, meine Nachbarin hat mal zu mir gesagt, dass ich dachte, oh Mensch, mir geht's gar nicht gut und es tut mir leid, dass ich immer so am Jammern bin. Dann sagt sie, Anita, du bist mein Vorbild. Dir geht's so blöd manchmal und du stehst jeden Morgen wieder auf. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich immer wieder aufstehe. Ich stehe immer wieder auf für Carla, meine Nachbarin. Und die hat das damals gesagt, da war sie gerade 16 und das geht mir immer noch runter am Rücken. Und
Wow.
einfach
Ja.
aufstehen für Leute, die an mich glauben.
Ja. Ja, Leute, die an mich glauben. Sehr schön. Du hast vorhin gesagt, du bist kein Freund von Ratschlägen. Und die nächste Frage soll auch nicht als Ratschlag verstanden werden. Ich frage sie trotzdem. Mach das draus, was du draus machen willst. Was magst du den Menschen, die dir zuhören, noch mit auf den Weg geben?
Ich glaube, ich möchte den Menschen, die mir zuhören, mit auf den Weg geben, dass Parkinson für mich einfach eine Chance ist. Ich glaube, ich hätte viele Erkenntnisse nicht bekommen in der Zeit. Jetzt sei es mit meinem Mann, aber auch andere Punkte. Vielleicht hätte ich mir auch diese Frisur nicht zugetraut. Es gibt einfach die Möglichkeit, nochmal neu zu überdenken, weil du musst jeden Tag wahrscheinlich viel um dich kämpfen, viel für dich kämpfen, viel für dich tun, damit es dir gut geht. Und ich finde das unglaublich wichtig zu erkennen, ohne die Krankheit würde ich, glaube ich, immer noch die Rolle spielen, die ich vorher gespielt habe. Und
Ja.
jetzt habe ich wirklich die Chance ergriffen zu sagen, hey, nee, so geht's nicht weiter. Parkinson hat mich verändert und irgendwie muss ich dem Rechnung tragen und ja, Punkt.
Und ich habe gerade in dem Gespräch jetzt noch mal so gedacht, die Anita, von der du am Anfang erzählt hast, wo die Eltern gesagt haben, du darfst es nicht erzählen, das muss man geheim halten und muss das verstecken, zu der Anita, die du jetzt bist, ne? Was das für eine Wahnsinnsentwicklung ist. Ich würde dir gerne jetzt mal von ferne auf die Schulter klopfen, so richtig, und sagen, ey, du hast echt einen großartigen Weg gemacht, Anita. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du darüber so offen und ehrlich und verletzlich erzählt hast. Das ist, glaube ich, auch für viele andere eine Bereicherung, auch nochmal eine Chance, an ihre eigenen wunden Punkte zu schauen, die wir ja alle haben. Ne? Also ganz herzlichen Dank. Und Anita, ich habe vorhin noch gedacht, wir haben uns noch nie in echt getroffen. Das müssen wir unbedingt ändern.
Das machen wir auf jeden Fall.
Das machen wir.
Ja, vielen Dank,
Genau.
Katrin, dass ich dein Gast sein durfte und dass ich auch so Sachen erzählen durfte. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Bis bald, Anita. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss. Anitas Geschichte hat mich sehr berührt. Vor allem ihr Thema, immer als starke Frau zu gelten. Als ich das Gespräch zusammengeschnitten habe, dachte ich noch, eigentlich ist es doch leicht, stark zu sein. Zumindest nach außen stark zu wirken. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir nach außen oft einen starken Eindruck machen. Aussehen, als würden wir mit allem zurechtkommen. Doch wie oft kehren wir unsere Gefühle eigentlich nur unter den Teppich? Und fühlen uns innerlich total einsam, schwach oder verloren. Genau genommen braucht es doch viel mehr Stärke, uns schwach zu zeigen und auch unsere Schattenseiten ans Licht zu bringen. Ja, letztendlich geht es wohl vor allem darum, zuzulassen, auch mal verzweifelt zu sein oder nicht weiter zu wissen. Und trotz allem das Zutrauen zu haben, dass auch wieder bessere Tage kommen werden. Bessere Tage, die hat nun hoffentlich auch Anita vor sich, denn sie hat ihre OP gut überstanden. Wir haben bereits telefoniert. Anita ist schon wieder gut unterwegs im Klinikpark und ist gespannt auf ihre Reha und die neuen Möglichkeiten, die die THS bereithalten. Daher wünsche ich dir das, was ich auch Anita wünsche. Vertrauen, dass deine Zukunft noch so vieles für dich bereithält. Also, pass gut auf dich auf und bleib positiv.